Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ich gehe einfach davon aus, dass Sie den Jahreswechsel gut geschafft haben, dass Sie ein schönes neues Jahr erlebt haben. Wir sind jetzt bei der 25. Folge des CC2 und wir begrüßen alle Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, alle Zuhörer und Zuschauer.
Ich merke, du hast Zeit gehabt, das auswendig zu lernen. Beim letzten Mal hast du dich noch verhaspelt mit diesen vielen, aber jetzt klappt es.
Ja, man ist ja lernfähig. Ja. So, in dieser Sendung haben wir wieder ein paar Themen zusammengestellt. Ich hoffe, sie sind interessant. Was ich hier auf dem Zettel lese, das heißt 45 Nanometer Technologie und die Zukunft der Prozessoren.
Ja, Intel hat ja angekündigt, dass die Struktur in den Prozessoren kleiner werden. Und zu diesem Thema, das ist ja nun auch sehr schwierig, haben wir einen Gesprächspartner von Intel, den Herrn Nikolaus Lange, den werden wir nachher am Telefon haben.
Ja. Dann ein Thema, darf es ein bisschen wärmer sein, so habe ich das genannt. Es geht dabei um die Kühltruhen in den Geschäften, die mehr versprechen, als sie halten.
Ich habe irgendwann im Herbst gemerkt, als ich mir dann ein Thermometer losgezogen bin, dass die Temperaturen da alle viel zu hoch sind. Und dann habe ich dir das erzählt und dann bist du wie irre mit mir durch die Läden hier gezogen und dann haben wir gemessen und es war überall zu warm. Ja. Da wollen wir mal darüber sprechen und auch mit einer Dame vom Verbraucherschutz.
Ja, also das ging so weit, dass das Hackfleisch, was 2 Grad gelagert werden darf, maximal 5,2 Grad hatte.
Ja.
Also das, und die Thermometer waren geeicht, die wir benutzt haben. So, und dann kommen wir noch zu einem Thema, das geht uns alle an, Anonymisierer im Internet. Und dazu haben wir ein Gespräch mit unserem Datenschutzbeauftragten,
Peter Schaar, Bundesdatenschutzbeauftragten. Ja, wir wollen mal hören, was er dazu meint, wie es rechtlich aussieht, was man darf, was man nicht darf und ob es überhaupt Sinn macht, über einen Anonymisierer zu gehen, denn da muss ja auch wieder ein Rückweg eingebaut sein.
Ja, es ist doch nicht so anonym, wie man das glaubt.
Nein, in Deutschland darf anonym nicht anonym sein.
Wenn der Staatsanwalt kommt, dann muss die Anonymität auch wieder aufgegeben werden.
Ja, wenn man sich solche offiziellen Methoden bedient, aber da werden wir nachher mit dem Herrn Schaar darüber sprechen. Aber ich denke, wir sollten erstmal anfangen. Ich möchte begrüßen von der Firma Intel Herrn Nikolaus Lange. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Lange, Sie sind Leiter der Mikroprozessor Research Labs von Intel in Deutschland. Was heißt das? Was macht diese Research Labs?
Ja, wir haben hier in Deutschland, genau genommen in Braunschweig, ein Entwicklungs- und Forschungslabor mit ungefähr gut 100 Ingenieuren, die an den künftigen Prozessoren, den sogenannten Many-Core-Prozessoren, forscht und entwickelt. Wir entwickeln hier Prototypen und Architekturen für die Prozessoren der Zukunft.
Heißt das auch, wenn Sie Many-Core, also viele Kerne auf einem Chip haben, dass dann die Strukturen, so wie angekündigt, kleiner werden müssen, damit die alle auf einen Chip passen?
Absolut. Wir haben ja in der Vergangenheit die Technologieentwicklung, dass wir die Strukturbreiten auf den Chips immer kleiner machen konnten, dahingehend vor allen Dingen genutzt, dass man die Performance, also die Frequenz, mit der der Prozessor betrieben wurde, immer höher drehen konnte.
Die Strukturbreiten, das heißt, die einzelnen Bauelemente auf den Chip müssen ja miteinander verbunden sein. So wie wir ein Draht zu einer Glühlampe haben, so haben wir auch von den einzelnen Bauelementen Verbindung untereinander. Und das meinen Sie mit Strukturbreite?
Das ist die Strukturbreite, das ist richtig. Das ist die Größe, aus denen die Transistoren zusammengesetzt sind, die in vielen Millionenfach auf so einem Chip vorhanden sind und damit die Funktionalität des Bausteins, des Prozessors bestimmen.
Können Sie mal die Millionenzahl von so einem Pentium, haben Sie die im Kopf?
Die neuesten liegen in der Milliardengröße. Boah. Da haben wir also Milliarden Transistoren drauf.
Boah, wer hat die denn gezählt?
Ja. Wahrscheinlich die Leute, die das geplant haben zu bauen, und das ist nicht im Nachhinein gezählt worden. Sagen Sie, Sie sprachen von der Geschwindigkeit, die wird höher. Wenn also die Strukturbreiten, diese Leiterbahnen, diese Verbindungen kleiner werden, dann kann man darüber schneller schalten.
Das ist richtig. Es hat 2 Effekte. Wenn man die Strukturbreiten kleiner macht, und da gibt es das sogenannte Moore's Law, das sagt aus, dass so ungefähr alle 2 Jahre wir einen neuen Technologieschritt haben. Also wenn wir 1999 noch 180 Nanometer hatten, hatten wir 2001 130 Nanometer, 2003 90 Nanometer und 2005, das ist heutiger Stand der Technik, da haben wir schon 40 Millionen Prozessoren von verkauft, 65 Nanometer. Und nächstes Jahr, 2007, werden wir Produkte in 45 Nanometer Technologie haben. Also das läuft ungefähr alle 2 Jahre, dass man da einen neuen Schritt geht. Danach geht es 2009 mit 32 Nanometer weiter und 2011 mit 22 Nanometer.
Gibt es noch andere Gründe für Sie, dass Sie die Strukturbreiten verringern, außer der höheren möglichen Taktfrequenz, außer dass Sie mehr Bauelemente auf die gleiche Fläche bekommen?
Ja, der Hauptgrund ist, also in der Vergangenheit war es die höhere Frequenz, aber da hat man irgendwo eine gewisse Sättigung gefunden. Die Prozessoren, die vor 10 Jahren noch mit 20 Megahertz liefen, die laufen heute mit 2, 3, vielleicht 4 Gigahertz. Aber da stellt man fest, dass man aufgrund der Leistungsaufnahme, die werden immer heißer, und zwar auch quadratisch mit zunehmender Frequenz, dass, sag ich mal, so eine gewisse Sättigung erfährt. Deswegen ist man vor einigen Jahren dazu übergegangen, statt die Frequenz nur nach oben zu drehen, die Leistung des gesamten Bausteins dadurch zu erhöhen, dass man mehr Prozessoren auf einem Chip integriert. Da gibt es heute die sogenannten Core-Duo-Prozessoren, da sind zwei Kerne drauf. Wir haben den ersten 4-Kern-Prozessor vorgestellt, Quad-Core. Und so wird es weitergehen. Wir haben auch Forschungsvehikel schon gemacht, die weit darüber hinausgehen. Das ist nämlich der Punkt, um Ihre Frage zu beantworten. Wir drehen heute nicht mehr nur die Frequenz hoch mit zunehmender Dichte, sondern wir nutzen aus, dass wir wesentlich mehr Transistoren integrieren können. Da gehen wir davon aus, dass von einem Schritt zum nächsten wir ungefähr doppelt so viele Transistoren integrieren können. Und das erlaubt uns dann eben viele Kerne auf einem Chip
zu integrieren. Ich habe da mal so eine Zahl 80 gehört.
Ja, 80 Kerne ist das, was wir momentan als, nicht als Produkt, aber als Forschungsprototyp vorgestellt haben im letzten Herbst auf einer internen Forschungskonferenz. Da haben wir also einen Baustein gezeigt, der 80 sehr kleine Kerne integriert mit dazugehörigen Speicherstrukturen und Input-Output-Strukturen. Das war ein Device, was sozusagen eine Performance im sogenannten Teraflop-Bereich schon liefern kann. Wie gesagt, kein Produkt, das ist nur so ein interner Prototyp für Forschungszwecke.
Aber so wird es wahrscheinlich laufen dann nachher.
Ja, wir haben konkrete Überlegungen, nicht nur eben 4 Kerne zu integrieren, sondern 8, 16, 32. Dafür werden schon Vorüberlegungen getroffen, da werden sehr konkrete Studien getroffen, da werden sogar auch Prototypen und Probeaufbauten angeguckt, untersucht. Denn für solche Systeme muss man ja auch ganz andere Software haben. Ja, die Software muss ja dafür deutlich verändert werden, um den Vorteil aus den vielen Prozessoren überhaupt ziehen zu können.
Diese schnellen Hochleistungsprozessoren werden natürlich auch sehr, sehr heiß, bedingt durch die Leistungsaufnahme. Und alles das, was man an Leistung hineinsteckt, das geben sie als Wärme wieder ab, theoretisch bis auf einen minimalen Prozentsatz, der woanders hingeht. Wie kann man denn diese Leistungsaufnahme reduzieren? Denn wir brauchen Lüfter in unseren Rechnern, die machen Krach. Das ist also nicht so sehr angenehm. Kann man sich nicht vorstellen, dass man einen Prozessor baut, der so wenig Energie aufnimmt, dass man gar keine Lüfter mehr dafür braucht?
Ja, sowas gibt es in extremen Bereichen auch schon. Da gibt es auch alternative Kühlsysteme. Aber die Frage ist natürlich zielt in die richtige Richtung. Wie kann ich den Leistungsverbrauch eines Prozessors reduzieren, ohne seine Leistungsfähigkeit dabei einzuschränken?
Hat diese 45-Nanometer-Technologie etwas damit zu tun?
45-Nanometer ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn generell kann ich natürlich mit kleineren Strukturen, brauche ich auch niedrigere Ströme nur zu verwenden, um die gleichen Ergebnisse zu erzeugen.
Wird die Betriebsspannung bei künftigen Kernen weiter heruntergesetzt?
In der Regel ja.
Wie weit wird man sie denn runtersetzen können, theoretisch? Mal so in die Zukunft gesponnen.
Das können wir heute nicht sagen. Das ist eine Sache, die ganz stark von der Technologieentwicklung abhängt. Da wird experimentiert und da muss man schauen, was möglich ist.
Was mich bei Ihnen wundert, ist, dass das Wort Kupfer kein einziges Mal gefallen ist. Das war vor ein paar Jahren noch, war das so, wir sind bald am Ende mit Silizium und dann kommt das Kupfer mit neuen Strukturen.
Ja, das hat man angenommen vor vielen Jahren, aber man hat festgestellt, dass man mehrere Barrieren, die 1-Mikrometer-Barriere, die 100-Nanometer-Barriere, dass man die alle durchbrochen hat mit quasi regulären Siliziumstrukturen. Ich sag mal, das Silizium ist heute natürlich ein bisschen optimiert. Da gibt es sogenannte Strain Silicon, also gezogenes Silizium, um Elektronen noch schneller wandern zu lassen. Es gibt teilweise Silizium-Germanium-Dotierung an den Gates, um auch noch die Leistungsaufnahme zu optimieren. Aber es ist immer noch Silizium-Basissubstrat, was entscheidend ist, um einen kostengünstigen Herstellungsprozess zu haben.
Lange, das war sehr interessant, muss ich sagen. Herzlichen Dank dafür. Und ich denke, wir werden nochmal bei Ihnen anklopfen, wenn der nächste Entwicklungsschritt da ist.
Ja, bitte gerne.
Den nächsten Beitrag habe ich mal benannt, wie darf es mal etwas wärmer sein, denn es geht jetzt um Temperaturen. Wenn Sie sagen, was hat denn der CC2 eigentlich mit Temperaturen zu tun, was hat der mit digitalen Thermometern zu tun? Er hat eigentlich viel damit zu tun, denn wir sind auch Verbraucher und wir kaufen ab und zu auch mal irgendwo Hackfleisch und dann liest man etwas genauer als vielleicht die anderen Leute und da steht drauf plus 2 Grad, das ist die Kühlkette. So wärmer darf
naja,
nicht
es nicht werden. Es steht drauf, bei Temperaturen bis maximal plus 2 Grad zu lagern und darauf bezieht sich die Haltbarkeit.
Ja, das ist ja nun mittlerweile auch sogar 4 Tage geworden, weil ein Schutzgas da eingearbeitet wurde. Und jetzt hast du damit angefangen, mit deinen vielen Messgeräten, die du zu Hause hast?
Ja, ich kann ja alles messen. Das ist ja so ein Ding, ich habe Geräte, ich transformiere Ultraschall herunter, um zu hören, was da geschieht, Infrarotkameras und so weiter. Ich möchte alles das, was ich mit meinen normalen Sinnen nicht wahrnehmen kann, dennoch haben. Und deswegen habe ich gedacht, guckst dir das mal an, wie sieht denn das in so einem Laden, in so einer Tiefkühltruhe aus? Und ich musste ehrlich sagen, ich bin ja fast umgefallen. Ja. Ich habe da eine Tiefkühltruhe aufgemacht, da war außen gar kein Thermometer dran. Und da lag oben Lachs tiefgefroren, da stand drauf, haltbar bis, was weiß ich wann, bei minus 18 Grad Celsius. Habe ich gemessen mit meinem geeichten Thermometer.
Was und ist das für ein, vielleicht nennst du es mal?
Das ist ein Kreisinger.
Kreisinger. Ja. Und das ist ein Thermometer, was um die 300 Mark kostet oder noch mehr?
Das hat mal 550 Mark gekostet.
Ja, gut.
Und dann habe ich gemessen und da habe ich dann minus 10 Grad gemessen, also 8 Grad über der normalen Lagertemperatur. Mhm. Ja, und aufgeschreckt habe ich dann überall gemessen und ich bin niemals auf die Temperaturen gekommen, die es eigentlich sein sollte. Also minus 18 gab es überhaupt nicht, selbst ganz unten in der Truhe waren es nur minus 17. Überall waren die Temperaturen deutlich überschritten. Ganz schlimm war es an diesen langen, offenen Regalen, wenn da die Ware, so Joghurt und sowas, so halb raushängt. Da waren die Temperaturen ja manchmal 10, 15 Grad zu hoch.
Ja.
So, dann bin ich hierher gekommen.
Ja, das Hackfleisch ist aber noch interessant, ne? Auch das ist zu hoch.
Das Hackfleisch, ganz genau. Und dann sind wir zwei losgezogen und da haben wir hier auch bei verschiedenen Läden geguckt und gemessen. Und irgendwann hast du bist dann aufgefallen, hast dich ungeschickt verhalten.
Nein, ich habe das besser beobachtet als du. Wir waren da hier in einem Laden gegenüber, hier vom Studio, und da hat uns eine Dame beobachtet, wie wir mit dem Temperaturmesser da von Hackfleisch über Kotelett und Gulasch darüber gezogen sind und dauernd den Kopf geschüttelt haben. Auf einmal verschwand sie, und das habe ich dann gesehen, wo sie hingelaufen ist. Sie lief an die Theke und beugte sich nach unten und machte einen Schrank auf und suchte und dann ging sie zu einer Kollegin und fragte, zu einer anderen Kollegin und fragte und ich habe mir gedacht, die hat garantiert das Thermometer gesucht und sie hat kein Thermometer gefunden.
Mhm. Ich denke, wir sollten jetzt mal eine kompetente Fachfrau in das Gespräch einbeziehen. Wir haben am Telefon Frau Regina Heid vom Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Tag.
Hallo Herr Back, hallo Herr Rudolf.
Sie haben jetzt gehört, was ich da angestellt habe und mit dem Kollegen Back zusammen, was wir da getestet haben. Was halten Sie denn davon?
Ja, sag mal ganz kurz nochmal, wir müssen Folgendes sagen. Wir haben eine Tiefkühltruhe gefunden, da stand außen so ein Thermometer dran, da stand minus 27 Grad. Dachten wir schon, das ist ja kräftig, was da gekühlt wird. Und innen drin, was hast du gemessen?
17,5.
Aber an der untersten Stelle?
16,5 war es, ja. Gerade heute nochmal.
Wie kommt denn sowas zustande?
Das würde ich mich auch fragen, ganz eindeutig. Also es ist gesetzlich klar geregelt, dass in solchen Tiefkühltruhen, egal ob die jetzt zu sind, geschlossen sind oder offen sind, dass auf jeden Fall minus 18 Grad vorhanden sein müssen.
Wo? Oben? Unten?
Im sozusagen Lebensmittel, ne?
Ja.
So, das muss gewährleistet sein. Das Lebensmittel muss bei minus 18 Grad gelagert werden. Kurzzeitige Abweichung von 3 Grad erlaubt der Gesetzgeber. In Ihrem Fall sind natürlich diese minus 16,5 Grad, egal wo die jetzt gemessen werden, die dürfen mal vielleicht kurzzeitig erreicht werden. Aber nicht auf Dauer, nicht den ganzen Tag. Und was die Angabe minus 27,5 Grad sagt, das verwirrt Verbraucher doch eigentlich nur.
Also, das findet man aber an allen Tiefkühltruhen außen so ein Thermometer, so eine Gradzahl.
Ja, es ist so, dass der Gesetzgeber vorschreibt, dass solche Thermometer für Verbraucher sichtbar sein müssen.
Wenn man sich da auf den Boden legt, kann man sie auch gut ablesen.
Ja, und das sollte nicht sein, weil es heißt tatsächlich im Gesetz, sie sollten gut einsehbar sein für Verbraucher. Mhm. Das heißt, ich muss mich nicht bücken und ich muss mich auch, weder muss ich mich nach unten an der Tiefkühltruhe außen bücken, noch muss ich mich in die Tiefkühltruhe reinbücken, um da überhaupt nachzusehen. Wenn ich solche Geräte im Handel finde und ich sehe dann möglicherweise sogar auch noch, dass die Temperatur von minus 18 Grad gar nicht eingehalten wird, dann würde ich mir aber sofort den Filialleiter kommen lassen.
Weil die schmeißen mich raus, ich darf da nie mehr kaufen.
Der hat natürlich das Hausrecht, ne? Das muss man so sehen.
Ja.
Aber dann ist ganz klar, sofort zur Lebensmittelüberwachung die Lebensmittelüberwachung informieren, weil in solchen Tiefkühltruhen, da liegen ja sehr empfindliche, hygienisch, mikrobiologisch problematische Produkte. Hackfleisch, Geflügel, kennen wir aus der ganzen Salmonellen-Diskussion. Ne? Also ich muss, und das sieht der Gesetzgeber vor, ich muss als Verbraucher die Möglichkeit haben, dass ich das Thermometer einsehen kann, ohne mich zu verrenken. Und da zwei, muss ich auch die sogenannte maximale Stapelhöhe sehen können. Das heißt also, es muss...
Das ist eine Markierung.
Genau. Ja. Ne? So, und damit die Hähnchen da nicht oben drüber liegen, und dann sind nämlich minus 18 Grad schon gar nicht mal gewährleistet.
Die liegen aber oben drüber, das habe ich gesehen, ja. Und ich kann Ihnen auch sagen, wo das ist. Das war bei Aldi gewesen. Da sind eben die Geflügelteile, die waren bis unter den Deckel gelagert. Mhm. Was mache ich in dem Fall? Gehe ich da auch zum Filialleiter und sage, was Sie da machen, ist
illegal,
ist kriminell?
Sozusagen, nein, kriminell jetzt nicht, sondern da würde ich sagen, wie Sie es richtig gemacht haben, den ansprechen, und wenn der keine Einsicht zeigt, dann würde ich ihm als nächstes schon damit drohen, dass ich jetzt die Lebensmittelüberwachung einschalten würde, und die würde ich dann auch informieren. Also weil gerade Geflügel ist wirklich hygienisch sehr sensibel.
Und die sagen mir dann, wir sind personell völlig überlastet, wir können da nicht hinkommen.
Ja gut, dann deswegen wollen wir auch darüber sprechen.
Ja.
Es gibt ja nun für etwa 20 Euro schon Infrarotthermometer, kleine, die sind nicht ganz genau, die weichen bis zu 2 Grad ab. Aber das reicht ja, um die Temperatur schon einschätzen zu können. Und ob ich jetzt minus 10 oder minus 18 habe, kann ich damit auf jeden Fall feststellen.
Oh. Ja.
Wenn man an solches Dingen hat und geht damit einkaufen, dann ist das eine gute Sache. Und selbst wenn man es nicht hat, man sollte wissen, ganz unten in der Tiefkühltruhe ist es immer am kältesten. In diesen Regalen, ganz hinten, und dann nicht die oberste Packung, sondern die unterste herausnehmen. Das wird viele nicht freuen, aber ich als Verbraucher muss ja noch nicht Zeug, was falsch gelagert worden ist, kaufen.
Genau.
Auch das ist der Tipp. Mhm. Also entweder man lässt sich zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder zu Ostern oder was als nächstes drankommt, ein solches Thermometer schenken für 20 Euro und nimmt es im Einkauf mit.
Wir schreiben da im Internet natürlich, was es da so alles gibt.
Ja.
Und dann muss nämlich dein Filialleiter, der muss nämlich dann viele rausschmeißen an dem Tag.
Oder er muss es alles selbst essen, unter meiner Aufsicht. Es gibt noch ein Problem, was mir aufgefallen ist, und zwar teilweise durch die Unterbesetzung, diese Personelle, werden Sachen aus dem Lager geholt, aus dem Kühlraum, die werden in den Gang gestellt und stehen dann manchmal eine halbe Stunde bis eine Stunde, bis die eingeräumt werden in diese Kühltruhen. Das kann ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen später, ob da irgendwo die Kühlkette drastisch unterbrochen war.
Richtig. Das ist, wenn wir jetzt an Milch denken oder an Joghurt, vielleicht nicht ganz so problematisch, wenn es jetzt draußen kalt ist, ne?
Ja.
Im Sommer wird das aber auch bei Milch relativ problematisch, weil die schon lange dann vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums verdorben ist. Richtig problematisch wird es auch da bei diesen sensiblen Lebensmitteln wie Hackfleisch, wie Bratwurst, wie Fisch beispielsweise und auch Sahnecremetorten. Wenn man das wirklich häufiger sieht in dem Geschäft, in dem man einkaufen geht, kann ich auch nur da wirklich raten, erst den Filialleiter anzusprechen und dann letztendlich auch zu sagen, dann wende ich mich an die Lebensmittelüberwachung, weil das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass aufgrund personeller Unterbesetzung sozusagen die Gesundheit der Verbraucher gefährdet wird. Und durch solche Produkte wird sie dann gefährdet, wenn sie zu lange rumstehen.
Also wir nehmen das selbst in die Hand. Unsere Leute draußen, die Sendung gehört haben, die gehen jetzt messen. Wir brauchen kein Ministerium dafür. Wir kriegen das schon hin.
Super.
Schönen Dank für die Infos.
Gern geschehen.
Anonymisierungsdienste, was heißt denn das nun wieder? Wenn wir im Internet sind, sind wir nicht anonym. Wir sind zurückverfolgbar, man kann feststellen, wer wann wo online ist und worauf zugegriffen hat. Es gibt aber einen geförderten, von der Bundesregierung geförderten Dienst, der in den letzten Jahren etwas entwickelt hat, nämlich Software, die auf Servern läuft, auf sogenannten Proxys. Da kann man dann die Daten so durcheinander bringen, dass sie nicht zurückverfolgt werden können.
Das heißt also die IP-Adressen? Oder?
IP-Adressen und alles, was sonst noch ist.
Das wird durcheinander gewürfelt?
Gemischt, miteinander gemixt und hinterher wieder in die richtige Reihenfolge gebracht. Aber von hinten kann man durch dieses Wirrwarr nicht mehr durchgehen. Mhm. 2003 wurde bei der Uni Regensburg, die mitentwickelt hat an diesem Projekt, ein Server beschlagnahmt vom BKA. Hinterher wurde es als rechtswidrig klassifiziert. Mittlerweile ist es wieder zu Beschlagnahmen gekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, Ende des Jahres läuft die Förderung dieses Projektes aus. Dann wird es überführt in einen Regeldienst, der dann auch bezahlt werden muss. Ist die Frage, ist das rechtens? Und wenn ich daran teilnehme, darf ich das? Habe ich irgendetwas zu befürchten? Können jetzt auch Kriminelle diesen Dienst benutzen und irgendetwas Böses tun? Und dazu haben wir unseren Bundesdatenschutzbeauftragten, Herrn Peter Schaar, in der Telefonleitung. Ich begrüße Sie schön.
Guten Tag.
Herr Schaar, Sie haben meine Einführung gehört. Ich bin also sehr unsicher. Ist dieser Anonymisierungsdienst rechtmäßig? Darf der so etwas als Dienstleistung anbieten, dass ich unsichtbar quasi im Internet surfe?
Die Antwort heißt ohne Einschränkung ja, das ist rechtmäßig. Man muss sogar sagen, dieser Dienst folgt einem gesetzlichen Gebot, nämlich dass Dienste im Internet, wenn möglich, auch anonym oder unter Pseudonym genutzt werden können sollen. Das sagt das Teledienste-Datenschutzgesetz schon seit Jahren. Und diejenigen, die dieses Projekt entwickelt haben, also die Uni Regensburg und Kolleginnen und Kollegen vom Schleswig-Holsteinischen Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz, haben versucht, diese gesetzliche Norm mit Leben zu füllen. Und als Nutzer macht man sich natürlich nicht strafbar oder verhält sich irgendwie rechtswidrig, wenn man einen solchen Dienst in Anspruch nimmt.
Und warum werden die Server stillgelegt?
Ja, manchen Strafvermittlungsbehörden sind diese Anonymisierungsserver und auch diese gesetzlichen Gebote ein Dorn im Auge. Also weil sie deren Arbeit in gewissem Umfang möglicherweise erschweren können.
Ja, ja. Also Geheimdienst und solche Leute.
Also auch Geheimdienste mögen Anonymisierungsdienste nicht. Das ist völlig klar, weil bestimmte Spuren über Anonymisierungsdienste verwischt werden können, die man ansonsten im Netz hinterlässt. Aber genau das ist ja gewollt, auch durch den Gesetzgeber, durch die Vorgaben im Teledienste-Datenschutzgesetz und im Übrigen auch im Mediendienste-Staatsvertrag der Länder, dass nämlich der Betroffene eben nicht vollständig kontrollierbar sich im Internet bewegen muss, sondern wenn er sich schützen will, das auch können soll.
20 Terabyte Traffic kann anonymisiert werden, 4000 Benutzer gleichzeitig bei dem momentanen Stand der Dinge. Was geschieht denn jetzt, wenn man über einen solchen Dienst kriminelle Verabredungen trifft, wenn man darüber Kinderpornografie herunterlädt oder ähnliche Sachen macht? Dann würde doch so etwas, was ja durch den Gesetzgeber irgendwo legitimiert ist, dazu helfen, dass man die eigenen kriminellen Tätigkeiten verschleiert.
Das ist völlig richtig, aber wenn Sie zum Beispiel sich in eine dunkle Ecke begeben und dort auch irgendwelches verbotenes Material austauschen, ist es ja genau dasselbe. Das Problem ist ja einfach, dass im Internet einerseits es sehr gut möglich ist, den einzelnen Nutzungsvorgang nachzuvollziehen, also auch zu überwachen. Und auf der anderen Seite können sich Kriminelle diese Anonymität, die man mit gewissem Zusatzwissen erlangen kann, dann auch zunutze machen, um bestimmte Strafverfolgungsmaßnahmen zu erschweren. Und um diesen Konflikt ein Stück einer Lösung zu führen, hat man bei diesem A9-Projekt ja auch eine Softwareänderung eingebaut, die es ermöglicht, gezielt bestimmte Nutzungsvorgänge dann auch, wenn eine entsprechende gerichtliche Anordnung vorliegt, dann nachvollziehen zu können, aber nicht, wie das offensichtlich manche Strafverfolger wünschen, sozusagen jede Nutzung dann auch zu protokollieren.
Wir kennen das von anderen Diensten. Wir kennen das zum Beispiel vom Mobiltelefon her. Da hat der Gesetzgeber einfach später per Gesetz die Möglichkeit geschaffen, dass er quasi jederzeit auf eine zu schaffende Schnittstelle bei jedem Provider zugreifen kann und alles mithören kann, was auch immer er will. Es wird ja auch reichlich davon Gebrauch gemacht, auch ohne richterliche Anordnung, wie ich aus verschiedenen Kollegenkreisen schon gehört habe. Ist nicht hier auch zu befürchten, dass eine solche Schnittstelle, die jetzt vorhanden ist, dass man dieses Anonymisieren auch wieder zurückverfolgen kann bei dem Diensteanbieter, bei Anon, dass man dort auch so etwas dann irgendwann schafft, dass der Gesetzgeber sagt, jetzt will ich das aber wissen?
Also diejenigen, die diesen Server betreiben, achten natürlich peinlichst darauf, dass nur die entsprechenden rechtlich einwandfreien Anordnungen dann zu einer Aufdeckung der Nutzeridentität führen. Das heißt, es wird nicht etwa dazu kommen, jedenfalls erwarte ich das nicht, dass jetzt irgendwelche Nachrichtendienste oder auch Strafverfolgungsbehörden völlig unkontrolliert auf den Traffic auf solchem Anonymisierungsserver zugreifen können, zumal man ja sagen muss, solche Anonymisierungsdienste gibt es ja auch anderswo. Das Internet ist ja ein weltumspannendes Netzwerk und dieser Anon-Service ist ja nur ein, kann man sagen, Zugangspunkt zu einer ganzen Reihe vernetzter Anonymisierungsservices namens TOR und diese Tor-Systeme werden ja sogar von staatlichen Stellen benutzt und zwar von denselben Nachrichtendiensten teilweise, die versuchen auch die Identität von Nutzern aufzudecken. Militärangehörige der US-Streitkräfte in den USA, im Irak sind gehalten, Anonymisierer zu benutzen, damit sie nicht zurückverfolgt werden können. Also das ist schon eine Gemengelage, der alleine der deutsche Gesetzgeber auch letztlich keinen Riegel vorschieben kann.
Ich hätte da noch eine Frage. Schlägt man da auch den Leuten wie Google so ein Schnippchen, wenn man bekommen die auch die IP-Adresse, auf die sie ja immer wieder gerne erpicht sind, bekommen die auch gestückelt an?
Also das ist genau der Zweck von Anonymisierungsservern, dass die IP-Adresse nicht zurückverfolgbar ist. So funktioniert das Ganze. Wenn jetzt aber andere Mechanismen noch gesetzt werden, beispielsweise Cookie-Mechanismen, dann werden die durch Anonymisierungsservices nicht automatisch außer Kraft gesetzt. Da muss man sich dann nochmal gesondert drum kümmern.
Da kann ich ja verbieten, dass überhaupt Cookies gesetzt werden.
Ja, nun gut, also das hat der Gesetzgeber nicht gemacht und auf der anderen Seite muss man natürlich als Anbieter den Betroffenen darüber in Kenntnis setzen, dass man Cookies verwendet. Auch das geschieht nicht immer und viele der Betroffenen kennen die Mechanismen auch nicht, mit denen man im Netz letztlich rückverfolgbar ist. Und hier versuchen wir natürlich als Datenschutzbehörden Aufklärung zu leisten, damit sich der Einzelne vor solcher Rückverfolgung, insbesondere durch Unberechtigte, wehren kann.
Ich finde es gut, dass Sie so gut aufpassen.
Diese Server stehen nicht nur in Deutschland, die diese Dienste anbieten, sondern ein Teil steht in Nordafrika und es gibt auch von anderen Betreibern, zum Beispiel in Finnland, solche Server. Wie sieht denn da der lange Arm des Gesetzes aus? Kann man auch dort darauf zugreifen, von uns aus?
Also das hängt letztlich von der nationalen Rechtsordnung der Länder ab, in denen sich solche Anonymisierungsserver befinden. Es ist sicherlich nicht ohne weiteres möglich, dass deutsche Ermittlungsbehörden oder deutsche Nachrichtendienste auf Server, die in Finnland oder auf den Fidschi-Inseln ihren Standort haben, zuzugreifen. Also ich kann mir das ehrlich gesagt sehr schwer vorstellen. Und selbst wenn man die deutschen Server abschaltet, ist damit dieses Problem letztlich nicht beseitigt. Zumal eben ja sogar, wie ich gesagt habe, staatliche Stellen teilweise empfehlen, solche Server zu nutzen.
Kann man rückwirkend etwas feststellen, wenn man jetzt vermutet, der hat irgendwas Böses getan und jetzt wollen wir in die Vergangenheit gucken, wann war der wo?
Das hängt letztlich von der Konfiguration des jeweiligen Systems ab. Mhm. Im Prinzip sind diese Server so gestaltet, dass eben diese Nutzerspuren, das heißt die Umsetzung der IP-Adressen, nicht zurückverfolgt werden können soll. Ob das jetzt bei dem einzelnen Anbieter jeweils auch realisiert ist, das kann ich nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, dass bei den deutschen Systemen eine solche längerfristige Protokollierung der IP-Adressen, mit denen man selbst zugegriffen hat auf den Anonymisierungsserver, die dann gegebenenfalls auf den Nutzer selbst zurückzuführen sind, nicht möglich ist.
Herzlichen Dank für diese Information. Vieles ist klarer geworden.
Vielen Dank.
Und ich glaube, wir müssen das auch so ein bisschen beobachten, was da passiert. Denn ich überlege mir auch schon, ob ich nicht so anonymisierer gehen soll.
Macht keinen Sinn, du verschlüsselst dann nicht mal deine E-Mails.
Ja, das war dann die Sendung. Und was bleibt uns noch?
Das ist doch ganz einfach.
Ein Büb und nicht etwa ein Büb überbehalten.
Ah, und einfach ein Büb.
Ein Büb. Ein und Büb. Den Daumen nach oben.
Ja, und dein Zickezack. Oder?
Nee, ruckzuck.
Ach, dann änderst doch der Kahn.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.